Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Radio Ravenclaw, dem Harry Potter Podcast, in dem wir das Buch Kapitel für Kapitel analysieren mit Robin.
Und Mandy, hi.
Hi.
Wie geht's dir?
Gut, und dir?
Ja, mir geht's auch sehr gut. Ja, du hast schon gesagt, wir werden uns kapitelweise vorarbeiten. Mhm. Ausgabe 2 heißt dementsprechend Harry Potter Buch 1, Kapitel 2 mit dem Namen Ein Fenster verschwindet.
Möchtest du sehr mystisch, ne?
So ein bisschen schon.
Ja.
Wenn man nicht weiß, worum es geht, lässt es auf jeden Fall Fragen offen.
Ja.
Willst du mal einen kurzen Überblick geben, was inhaltlich passiert? Also wirklich nur kurz knapp, wo wir anfangen, wo wir enden.
Ja, also wir hatten bis jetzt ja, in der letzten Folge waren wir da stehen geblieben, wo Mr. Dursley war bei der Arbeit.
Ach so, stimmt.
Genau, hat da die ganzen komischen Menschen gesehen und alles. Und es endet damit, dass Harry angesprochen wird, oder?
Ich weiß nicht. Nee, die letzte Szene, die wir sehen, ist dann quasi, oder die wir lesen, ist ja ein Buch, ist, dass der junge Harry Potter auf dem vor der Tür bei den Dursleys sitzt.
Korrekt,
stimmt. In der Nacht nach Halloween, also im November.
Ach stimmt, ich war schon weiter, ja.
Also, genau. Und dann danach gab es halt noch diesen kurzen, dass alle Leute auf Harry Potter prosten.
Mhm.
Aber das passiert ja quasi in düsteren Ecken.
Genau.
Und dann, 10 Jahre sind vergangen.
10 Jahre, fast forward. Und wir kommen zu der quasi kleinen Geschichte, in dem Dudley, der süße kleine Dudley Dursley Geburtstag hat. Und mit einem Freund und seinen Eltern in den Zoo fahren darf, aber leider Harry mitnehmen muss.
Genau.
Und ja, da geht's los.
Genau. Also ist eigentlich genau die Szene, wenn man es mit dem Film vergleichen möchte, nach den Credits Roll bis zu dann, wo Vernon Harry dann packt und so und dann sagst du, ey, was ist los? Und ihn in den Schrank einsperrt.
Genau.
Da kann man quasi Kapitel setzen, das passiert jetzt im Folgenden.
Genau.
Ich würde einfach mal anfangen mit dem Text an sich. Wir haben halt, wie gesagt, 10 Jahre sind vergangen, seitdem die Dursleys da ihren Neffen gefunden haben. Wie gesagt, das ist halt alles dann passiert, nachdem das, was Dursley im Fernsehen gesehen hat, mit den ganzen Eulen, mit den ganzen komischen Menschen. Wir bekommen hier eine kleine Beschreibung von der Inneneinrichtung, die sich verändert hat, beziehungsweise nicht verändert hat bei den Dursleys, außer ein paar Fotos, die nicht mehr den Dursley als Baby, also Dudley Dursley als Baby zeigen, sondern als großen, blonden und fetten Jungen. Und quasi allein diese räumliche Änderung nicht viel, nichts darauf geben würde, dass da noch ein anderer Junge im Haus lebt. Aber Harry Potter war immer noch da, wie wir dann im zweiten Kapitel lesen. Und
aber hast du dich nie gefragt, warum die überhaupt Harry aufgenommen haben, wenn sie ihn so sehr hassen?
Also das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen kann, ist halt wirklich, dass sie Angst haben vor den Konsequenzen, die es hätte, wenn sie es nicht
machen. Vielleicht wurden sie auch in dem Brief bedroht von Dumbledore.
Der Brief ist ja geschrieben von Albus Dumbledore.
Ja.
Und das ist halt der Punkt, wo ich dann glaube, dass eine Drohung eigentlich eher unwahrscheinlich ist. Weil
eigentlich
ich glaube, Dumbledore ist nicht der Typ, der Leute bedroht und sagt, du nimmst jetzt den Sohn.
Aber so unterschwellig, weißt du so. Also er würde ihnen raten, diesen Jungen großzuziehen, damit keine... Ich weiß
auch nicht,
dass der kleine Salty Dumbledore...
Das wäre auf jeden Fall interessant. Ist auch gewiss was die gute J.K. Rowling irgendwo mal veröffentlicht hat, diesen Brief von Dumbledore. Ich glaube nicht, dass sie sich dazu Gedanken gemacht hat. Also,
ja, vermutlich.
Das wäre auf jeden Fall interessant gewesen, das mir da durchzulesen, was er da geschrieben hat. Aber ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass er einfach eine kurze Zusammenfassung von der Zaubererwelt und nochmal quasi, sie kennen ja ihre Schwester direkt an Petunia quasi gerichtet, dass da ja schon Zauberer auch sind und dass das und das passiert ist. Und vielleicht gibt es ja noch so ein bisschen was wie, ihn jetzt ins Internat zu schicken, geht nicht. Oder halt tatsächlich einfach diese Angst vor den Zauberern, dass die halt dann vorbeikommen und sagen, ey Leute, was ist eigentlich mit Harry los? Wo ist der eigentlich?
Weil das wäre auf jeden Fall eine Szene, die ich sehen wollen würde.
Ja,
hey
genau.
Leute, was geht ab? Wo ist Harry?
So, Hagrid kommt rein. So, ja, ich bin jetzt bereit, Harry mitzunehmen. Wie, der ist seit 10 Jahren im Internat. Was soll das denn?
Ja. Aber schon, wer weiß, vielleicht wäre es besser für ihn gewesen.
Genau, so in gewisser Weise, denn ein angenehmes Weckritual haben die nicht dort, zumindest nicht für Harry. Wo Tante Petunia, auch übrigens ganz interessant, bevor wir weiter auf die Story eingehen, die Art und Weise, wie wir die Charaktere ansprechen, hat sich verändert. Denn wir sind jetzt nicht mehr in der Perspektive des allgemeinen, allwissenden, aber trotzdem jungen Erzählers, der die immer noch mit Mr. und Mrs. Dursley angesprochen hat. So, jetzt haben wir Tante Petunia, wie gesagt, das Perspektiv von Harry Potter, den wir jetzt auch quasi in der Story etabliert haben. Und wo es dann auch Sinn macht, sofort zu sagen, hier, das ist jetzt die Tante von Harry und dementsprechend heißt die Tante Petunia. Genau. Und später halt auch Onkel Vernon. Und ja, dann, genau, sie schreit durch die Tür, klappert so ein bisschen oder haut gegen die Tür und schreit: Aufstehen, aber Dully! Und will quasi Harry dazu bewegen, in der Küche zu helfen und Schinken zu braten, weil es ist Dudley Dursleys Geburtstag. Und er hat noch einen Traum von einem fliegenden Motorrad.
Was das wohl auf sich hat? Komisch. Das ist ein bisschen Foreshadowing, ha?
Naja, es ist ja eigentlich Aftershadowing.
Das naja, ist ja, aber wird ja auch. Wird er auch mit dem Motorrad abgeholt?
Nee. Der wird doch, die sind auch später auf der Insel.
Ja, ja, aber. Wie ist das, wurde auch nie gezeigt, ne?
Also, da kommen wir auf jeden Fall später noch zu, aber ich meine, es wäre ein Boot gewesen, wo man quasi noch diese Bootsfahrt von dieser Insel mit Hagrid quasi dann hat. Aber ich glaube, ein Motorrad gehört ja auch gar nicht Hagrid, ist ja Sirius Schwarzseins. und dementsprechend glaube ich halt nicht, dass er da nochmal mitfährt.
Ja.
Aber es ist natürlich quasi die Referenz auf das fliegende Motorrad vom ersten Kapitel.
Ich finde sowieso generell in dem Kapitel, was wir jetzt lesen, ist sehr viel Foreshadowing. Also ist sehr viel, was könnte noch passieren? Und das ist, also wenn man auf jeden Fall den Film kennt oder noch besser das Buch, dann weiß man auf jeden Fall die ganzen Anspielungen zu schätzen.
Hast du da zum Beispiel jetzt gerade eins? Oder?
Ich werde im weiteren Verlauf der Besprechung nochmal sagen, falls mir eins auffällt.
Weil, also eigentlich nachdem dann Harry in der Küche gelandet ist und dann dort auf den Schinken aufpasst. Mhm. Beziehungsweise, erstmal haben wir jetzt noch eine Szene im Schrank, wo er Harry war Spinnen gewöhnt.
Ja.
Das war zum Beispiel so ein Ding, wo ich dann sage, zum einen eklig, zum anderen Aragog, wo es ja eine gewisse Verbindung mit Spinnen gibt. Und ich finde eigentlich den Vergleich zu Harry ist eigentlich ein interessanter.
Ja.
Hast du da irgendwie noch irgendwas, worauf du eingehen möchtest? Oder?
Nee, jetzt wo du es mit Aragog gesagt hast, war es ja auch immer so, also im zweiten Teil kommt er ja auch erstaunlich gut mit Aragog klar.
Mhm.
Natürlich möchte er ihn dann töten, aber ich glaube, es ist auch einfach, weil es in seiner Natur liegt als Spinne und er halt einfach seine Kinder durchbringen möchte.
Mhm.
Aber ich glaube, also er hatte ja immer auch eine sehr wohlwollende Art gegenüber Hagrid, der dann mit einem Drachen ankam, mit einer Spinne und alles. Also, ja.
Ja, definitiv. Ich finde halt quasi Harry, der ja auch später, oder haben wir das schon? Ich glaube noch nicht. Es kommt später erst diese Beschreibung von ihm als recht klein und dürr.
Mhm.
Und gerade die knubbeligen Knie und dass er in so einem staubigen Schrank gekommen ist. Das ist schon alles sehr spinnenartig. Und dementsprechend hat überhaupt keine Überraschung, dass Harry Spinnen überhaupt nicht schert. Anders wie Ron, den wir später noch kennenlernen, der ja panische Spinnenphobie hat.
Naja, wo halt auch das Aufwachsen der beiden auch einfach unterschiedlich ist. Ne? Also wahrscheinlich wirst du vor nichts Angst haben, mit dem du aufgewachsen bist.
Ja,
also
definitiv.
Deswegen ist es relativ normal, denke ich, für Harry leider, dass er da.
Wobei es schon irgendwie interessant ist, dass Ron, wo wir auch wissen, dass er nicht in den Besten, also der ist ja nicht in einem Haus groß geworden, das komplett blank war, blankputz, sondern, also da kann ich mir schon vorstellen, gerade wenn es so einen bauernhofmäßigen Stil hatte, dass da schon auch die eine oder andere Spinne auch mal war. Und dass er dann jedes Mal panisch zusammenkreischt, das ist ein bisschen.
Naja, aber er musste ja schließlich nicht mit denen in einem Raum schlafen.
Genau, genau. Aber das stelle ich mir schon eklig vor, du liegst da und dann krabbelt das so über dich so.
Mhm. Ich kann mir besseres vorstellen, um ehrlich zu sein.
So.
Obwohl ich nicht mal Angst vor Spinnen habe. Aber
gibt ja diese Fake-Studie, die immer wieder zitiert wird, von wegen im Durchschnitt ist jeder Mensch irgendwie acht Spinnen im Schlaf.
Wo auch Im Jahr oder so.
Im Leben.
Im Jahr wäre schon krass.
Im Jahr wäre wirklich, da muss ja auch schon fast bei den Kalorien mitzählen.
Ja.
So. Wird sich irgendwann rentieren.
Ja.
Nee, aber wo ich mir auch jedes Mal frage, wer misst das? Aber egal.
Spinnenbeauftragte.
Genau, so ungefähr. Oder Leute, die einfach creepy mal im Schlaf beobachten.
Da ist wieder einer. Wie bei Twilight.
Genau. Auf jeden Fall haben wir Dudleys, bekommen wir einen kleinen Einblick in die Geschenke, die Dudley bekommen. Und das wird auch im Kapitel nochmal später mehr werden. Meine Auflistung bisher, der neue Computer, den er sich gewünscht hat, zweiten Fernseher, Rennrad, Und einen Moment später kommt da doch noch was er
auspackt. Du hast mir das ein bisschen zu schnell.
Okay, dann geh doch drauf ein, was du quasi hast.
Ich wäre immer noch am Anfang relativ, weil wir Harry noch gar nicht richtig beschrieben haben. Ja. Im Buch wird er nämlich mit einem schmalen Gesicht beschrieben, knubbelige Knie, schwarzes Haar, hellgrüne Augen und runde Gläser, also Brillengläser. Ja. Und dann natürlich die Narbe und die kaputte Brille. Also ja. Die war auf jeden Fall kaputt. Und ich finde, also jetzt ist man natürlich auch ein bisschen voreingenommen, weil man Daniel Radcliffe nur als Harry Potter kennt. Aber ich finde das schon sehr gut getroffen. Ja. Bis natürlich auf die Augenfarbe. Aber sind nicht auch Menschen mit grünen Augen in der deutlichen Unterzahl?
Also ja, definitiv schon. Also es gibt natürlich den ganz krassen Kontrast, dass halt selbst die Mutter, die man später gecastet hat für Daniel Radcliffes Mutter dann im Film, ja, selbst die noch nicht mal die richtige Augenfarbe. Das war schon so im Nachhinein Retrospektive richtig Panne.
Ja.
Aber sonst, ja gut, du hast halt so ein paar Details, die aber auch bei einem Charakter wie Hermine Granger weggehen. Das sind die Haare, die bei Daniel Radcliffe nie, bitte?
Oder die Hautfarbe, wie.
Ja, stimmt, ja.
Wie jetzt beschlossen
wurde. J.K. Rowling, immer wieder spaßig. Auf jeden Fall, meine ich halt, er hat wieder mit sehr strubbeligen Haaren quasi beschrieben. Ist das so?
Ja.
Ja, genau. Ich war gerade ein bisschen
verwirrt. Schwarzes Haar.
Genau, schwarzes Haar. Und das ist ja halt auch was ein charakteristisches Merkmal von seinem Vater ist, von James Potter.
Genau.
Und das ist halt so ein Ding, James sieht man, glaube ich, nicht wirklich mal. Also nur in einer Flashback-Szene, so einmal ganz kurz.
Wo er einfach nur jetzt im ersten Teil, oder?
Also generell in den Filmen.
Ja, schon zwei, dreimal.
Ja, aber auch da sind die Haare nie so ein krasses Merkmal gewesen, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat. Gerade wenn man sagt, so er hatte die strubbeligen Haare seines Vaters und dann die Augen seiner Mutter. Das ist, kann man sich dann drüber streiten, dass man beides einfach nicht umgesetzt hat.
Ja.
Aber abgesehen von diesen Logiklöchern, sage ich mal, ist Daniel Radcliffe auf jeden Fall schon sehr gut für Wahl. Ich könnte mir auch keinen, ist natürlich schwer im Nachhinein zu sagen, aber keinen anderen Schauspieler wirklich vorstellen, der das machen
könnte. Der das eher treffen würde, ne? Ja. Also zumindest keiner, der jetzt schon bekannt ist.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall
schwierig. Also,
aber das gilt generell für den gesamten Cast von den Harry Potter Filmen.
Das ist halt auch super schwierig, weil wie willst du dir jemanden vorstellen, wenn du schon ein Bild von ihm hast? Ne? Das ist natürlich schwierig.
Ja, das stimmt. Was man aber sagen kann, in Richtung Kritik der neueren Filme, Johnny Depp ist jetzt keine Wahl, die in dieses Universum gut passt, finde ich.
Leider nein.
Da gibt es so. Nee. Aber da vielleicht mal später zu.
Ja, Harry hat da natürlich schon mal gefragt, woher er die Narbe hat.
Ja.
Hat aber nie eine Antwort bekommen, beziehungsweise wurde immer aufgefordert, nicht mehr zu fragen. Mhm. Und oder beziehungsweise wurde gesagt, dass es durch den Autounfall gekommen ist. Jetzt frage ich mich, wie haben sie erklärt, was ist das denn für ein Unfall gewesen? Also der Autounfall, klar, aber wie musst du dir wehtun, dass du eine blitzförmige Narbe an der Stirn hast bei einem Autounfall?
Naja, mit Glasscherben irgendwie.
Also das ist schon crazy, oder?
Natürlich. Ein anderes Detail über die Narbe, was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass Harry die Narbe tatsächlich mochte. Das wird nämlich kurz gesagt, das ist Harry, das Einzige, was Harry an seinem Aussehen mochte, war eine sehr feine Narbe auf seiner Stirn, mit der er an einen Blitz erinnerte.
Mhm.
Das ist dann schon was, wo ich dachte, okay, weil normalerweise ist das ja so ein Charaktermerkmal wie so eine warzige, wie eine Warze an der Nase oder so, wo man das mehr verstecken möchte. Und ich hatte auch nie den Eindruck gehabt, dass er so eine positive Meinung zu seiner Narbe hat. Also in Erinnerung eigentlich eher eine negative, aber.
Ja, ich denke halt eher, dass das im Moment zu dem Zeitpunkt noch das Einzige ist, was ihn an seine Eltern erinnert. Das ist die wirklich klar, dass sie existiert haben, natürlich, sonst wäre ich da, aber so für ihn halt auch so ein bisschen. Ich glaube halt, ich finde, dass es auch ein bisschen Vorstellung ist, wie es wird, weil er wird die Narbe dann zu hassen lernen, sag ich jetzt mal, weil ihn einfach diese Aufgabe auferlegt wird, die Welt zu retten und sowas. Und das ist halt, nur weil du eine Narbe hast, so, das ist schon schwierig. Also wenn die quasi dich auszeichnet für den Menschen, der du bist.
Ja, also ich finde es, glaube ich, auch gerade, also er wird ja auch in seinen Klamotten beschrieben, die ja alle Secondhand sind von Dudley. Und dass die Narbe vielleicht auch das Einzige ist, was wirklich von ihm ist.
Ja, genau.
Was ihn halt so ausmacht. Das ist, glaube ich, dann auch noch ein sehr guter Punkt. Und das geht, glaube ich, später dann in dem Moment flöten, wo er dann seine eigenen Klamotten kaufen kann und seinen Kram.
Oder wo diese Narbe halt mit
Schmerzen
und Rot, Genau.
Ja, das stimmt. Du hast doch schon richtig gesagt, hör auf zu fragen. Das ist so die Hauptregel bei den Dursleys, wenn es um die Vergangenheit von Harry geht. Viel Dialog passiert auch gar nicht so zwischen denen. Onkel Vernon sagt ihm noch, kämm dir die Haare, wieder der Verweis auf die wilde Frisur, die Harry die ganze Zeit pflegt. Und dann bekommen wir eine kleine Side-Story über dem Jungen, dem seine Haare ständig nachwuchsen. Ja. Wie auch immer. Ach nee, das kommt erst gar nicht.
Das kommt
später. Das kommt erst später. Aber auf jeden Fall schon mal.
Gibt's dazu noch
einen? Kommt dazu noch was. Anderer Kommentar zu den Haaren ist tatsächlich der Vergleich, oder wie Harry Dudley sieht, und zwar als Schwein mit Perücke.
Ja.
Also als Kind, weiß ich noch, fand ich unfassbar gut diesen Vergleich. Ich finde das so
witzig. Aber
so
ist auch witzig, ne? Weil Dudley ja später den Schweinekringelschwanz bekommt von
Hagrid. Ja, das auf jeden Fall. Und musstest du auch an hast du den Simpsons-Film gesehen?
Ja.
Ja, und das Spider-Schwein, was er so kämmt. Und dann, der wollte jetzt so nach vorne, so ein Pony. Da dachte ich, okay, das muss jetzt einfach Dudley sein. Anders geht's doch nicht. Genau.
Aber da hören wir halt, also wir hören, oder beziehungsweise bekommen nicht viel Informationen über die anderen Charaktere, wie sie jetzt aussehen oder so. Wir wissen halt nur, dass Dudley fett ist und wie ein Schwein aussieht.
Genau.
Aber wir kriegen keine so detaillierte Beschreibung wie von Harry.
Genau, hier noch der Vergleich quasi von Dudley mit seinem alten Herrn, mit Onkel Vernon, der dann dementsprechend dann auch kaum Hals hat, etwas runder ist. Und weiß man auf jeden Fall, wo er das her hat. Und erzählt seine Geschenke.
Ja.
Und kommt dazu, dass es nicht ausreichend Geschenke sind.
Die wahrscheinlich eine der berühmtesten Szenen aus Harry Potter, aus dem Film.
Ja, definitiv.
36? Aber letztes Jahr waren es mehr.
Ja, genau, war es eins mehr. Ja. Und dann machen die natürlich den ewigen Fehler, den ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sie ihn schon seit 10 Jahren falsch machen, dass sie ihm dann 2 Geschenke mehr kaufen.
Ja.
Wo es dann denkt, okay, also hier noch mal ganz, ganz geil der Verweis, dass Dudley eigentlich gar nicht so der Hellste ist, dass er einen Moment braucht, um quasi von 37 auf 39 zu zählen.
Mhm.
Und dann quasi nochmal Tante Petunia ihn dann noch so, mein Süßer, hier, 39.
Aber das ist noch sowas, da bin ich noch ein bisschen verwirrt.
Warum?
Weil er kriegt ja 36. Und dann kaufen sie ihm noch 2 mehr. Es sind ja nicht 39.
Naja, die sagen ja vorher, dass sie noch, Liebling, du hast Tante Magdas Geschenk nicht mitgezählt.
Ah, okay.
Schau, es ist hier.
Ah, ja.
Genau, und das ist die 37 und dann kommen nochmal 2 dazu, sind wir bei 39.
Ja, okay, das macht Sinn. Ich dachte nämlich erst, dass Petunia ihn so ein bisschen versucht, weil er halt dumm ist, so ein bisschen versucht,
auszutricksen.
Ja, komm.
Ja, das ist eigentlich auch keine schlechte Idee, aber ich glaube, dafür lieben die beiden den einfach zu krass und wollen ihn zu krass vergöttern so, ne? Und das ist halt, ja.
Stimmt.
Ich finde auch noch den Kommentar von, dass man auf so einem dreisten Kommentar, war ja schon echt sauer, beziehungsweise er hat eine Schnute gezogen und wollte quasi anfangen mit seinem Fake-Wein, wo dann auch noch Onkel Vernon noch sagt, so, der Lümmel will was für sein Geld sehen, genau wie sein Vater, braver Junge. Denkst, okay, das ist ein krasser Verziehen kann man ein Kind eigentlich nicht. Ne?
Das stimmt.
Ja,
also man merkt auf jeden Fall, dass sie das nicht richtig machen.
Ja, positiver Input für negatives Verhalten, das ist nicht sehr gut.
Nee.
Und wir bekommen eine weitere Auflistung von seinen Geschenken. Und zum anderen, das Rennrad, das hatten wir schon, eine Videokamera, ein ferngesteuertes Modellflugzeug, 16 neue Computerspiele, ein Videorekorder, eine goldene Armbanduhr. Und das war's erstmal. Und dann noch den Ausflug
in den Zoo.
In den Zoo. Ich glaube, diese 16 neuen Computerspiele war einfach nur, als Joanne K. Rowling mal gemerkt hat, so 37, wir machen einfach ein paar Computerspiele dazu.
Ja.
Wir hätten auch 12 Filme noch sein können oder sowas.
Und dann bekommen wir tatsächlich die nächste neue Person.
Genau.
Denn Tante Petunia bekommt eine schlechte Nachricht am Telefon, und zwar, dass dir der Babysitter von Harry, der eigentlich auf ihn aufpassen sollte, während die Familie mit dem Sohn im Zoo sind. Mhm. Nämlich Mrs. Fig hat sich das Bein gebrochen und kann deswegen nicht auf Harry aufpassen, was ein riesengroßes Drama für Dudley darstellt.
Genau. Fast schon ein Dilemma, könnte man sagen, wo man einfach sagt, okay, jetzt müssen sie den Harry wahrscheinlich mitnehmen oder ihn zu Hause lassen.
Ja.
Wo ich mir dann auch gedacht hatte, Also die gehen ja noch ein paar Sachen durch und Harry freut sich ja natürlich ein bisschen. Mhm. Denn also wir bekommen hier noch die Erklärung, warum, ne? Also Dudley ging ja immer in Abenteuerparks, ein Hamburger essen und Harry war die ganze Zeit bei einer verrückten alten Dame mit viel zu vielen Katzen.
Gehen wir ja auch später noch beziehungsweise in den
späteren Büchern. Genau, die lustigerweise eine wichtigere Rolle spielt als, was ist sie, Squib, ne?
Ja.
Und hat tatsächlich ein Auge auf Harry.
Ja, ja, genau. Sie wurde quasi von Dumbledore dazu beauftragt, den mal ja, auf ihn aufzupassen. Das ist, glaube ich, zu viel gesagt, weil sie ja nicht wirklich aktiv eingreift. Aber auf jeden Fall
mal. Aber sie hat Kontakt zur Magierwelt. Ich glaube, das ist so der Punkt. Wenn irgendwas sein sollte, was ironisch ist, weil unter den Dursleys passiert ja eigentlich immer irgendwas, was nicht gut für Harry ist, dass sie da auch nicht mal vorher irgendwas gesagt hat. Aber egal. Auf jeden Fall hätte sie dann in Hogwarts anrufen können und sagen, hier Leute.
Hey, yo. Mobiltelefon.
Figgy hier.
Weil in Hogwarts ja auch Telefone super funktionieren.
Ja, das ist super.
Die haben nicht mal Lampen.
Das stimmt. ja, auf jeden Fall, genau, das ist das Problem, das Dilemma, was momentan da ist. Mrs. Fig kann Harry nicht nehmen, wo ich nicht verstehe, warum nicht. Weil sie hat ein gebrochenes Bein, okay. Aber sie kann immer noch auf der Couch sitzen und Harry kann sich daneben setzen. Vielleicht
möchte sie auch einfach gar nicht.
Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, wer weiß.
Aber man geht noch ein paar Alternativen durch. Magda, ein Charakter, den wir später noch treffen im dritten Teil. Die Dicke, die sich wegfliegen lässt, beziehungsweise die aufbläht und wegfliegt.
Ja.
Und dann noch eine Yvonne, die wir, glaube ich, nie irgendwo sehen. Die auch, glaube ich, gar nicht erwähnt wurde.
Nee.
Und,
diese ganze Konversation hat ja nicht stattgefunden.
Ja, genau.
Also es war im Film ja von Anfang an klar, dass Harry mitkommt.
Was schon irgendwie witzig ist, weil das ist ja schon so ein Punkt, dass es nicht üblich ist, dass Harry mitkommt, weil sonst könnte man ja auch denken, okay, wenn er Minimum einmal im Jahr irgendwo hin kann, dann ist es ja auch halb so wild, ne?
Naja, aber super, wenn du den Rest der Zeit im Schrank wohnst, ist es, glaube ich, auch keine so gute Alternative.
Das stimmt auf jeden Fall. Ich finde auch die Hoffnungsschimmer, die Harry dann trotzdem hat, auch wenn er zu Hause bleibt, dass er einfach mal Fernsehen gucken kann, was er will oder auch mal in Dudleys Computer hergehen kann. Aber auch die Reaktion von den Dursleys ist so ein bisschen krass, weil
sie scheinen halt wirklich verzweifelt, ne? Also es ist also wirklich total abwegig, dass er zu Hause bleibt oder mitkommt oder so.
Genau, vor allen Dingen das, was sie für Erwartungen haben, was Harry macht, dass sie einfach ihn zu Hause lassen und dann einfach mal das Haus in die Luft fliegt oder dass sie ihn dann mit in den Zoo nehmen, aber er im Wagen bleibt. Vernon tatsächlich sagt, der Wagen ist neu, das ist natürlich da, also wer alles mit Kot beschmieren würde. Oder.
Aber ich meine, es sind ja schon öfter, also Harry ist dem sich ja nicht bewusst, dass er magische Kräfte hat und die Dursleys aber ja wohl schon. Und so wie ich das jetzt rausgelesen habe, gab es ja auch schon mal Vorfälle, die merkwürdig waren oder komisch, weiß ich nicht. Ja. Und ich glaube, da haben sie halt auch einfach Angst, dass das eskaliert.
Ja, definitiv. Also das wird dann, glaube ich, auch später nochmal kurz darauf eingegangen, dass man halt sagt, okay, er hat halt unkontrollierte Sachen, die um ihn herum passieren, unter anderem seine Haare, die ständig nachwachsen, weil er so zum Friseur geht und wiederkommt, als ob er gar nicht beim Friseur gewesen war.
Genau.
Aber bevor wir dazu kommen, haben wir noch Dudleys Freund und Schikanierpartner, Piers Polkiss, der so auch nirgendwo anders vorkommen. Nee. Ne?
Oder
kommt
ist aber auch später vor? Also nicht, dass ich wüsste. Kann ich aber auch gut verstehen, weil er ist jetzt kein tragender Charakter der Geschichte.
Man hat ja sowieso nicht so einen großen Fokus auf die Zeit bei den Dursleys quasi gelegt in den Film. Zu Recht, man muss ja auch irgendwie Abstriche machen.
Das stimmt.
Wobei mir gerade eine Szene einfällt im dritten oder vierten Teil.
Wo die auf dem Spielplatz sind.
Wo die auf dem Spielplatz sind. Da war ja Dudley auch nicht alleine.
Der fünfte Teil müsste das sein.
Fünfte?
Orden des Phönix?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich denke irgendwie die ganze Zeit der dritte.
Weil der dritte ist das, wo der mit dem fahrenden Ritter
wegfährt. Stimmt. Nee, dann war es das, wo am Anfang die Dementoren kommen. Ich glaube, das war tatsächlich. Da fand ich es auch noch. Wir sind jetzt ein bisschen weit vorne in der Geschichte, aber da fand ich es schon ein bisschen weird, dass zwischen Dudley und Harry fast schon so eine Art erwachsene Koexistenz fast schon möglich war, weil Harry ja, glaube ich, sowas sagt wie von wegen: Pass auf, Dudley und so ein bisschen ihn so beiseite nimmt. Und das, sind halt erwachsen geworden, die Kinder.
Ja, schon.
Aber auch Thema Dudley. Dudley ist im Film ja auch gar nicht blond.
Das stimmt.
Der ist einfach ein schwarzhaariges Schwein.
Ja, dunkelhaarig, ne?
Dunkelhaarig. Also später sehr eindeutig schwarz, finde ich. Also, wenn ich das richtig im Kopf habe gerade. Ich habe die Filme jetzt gar nicht mehr so kurz vorher gesehen. Aber auf jeden Fall auch nur eine kleine Änderung, auf die wir gar nicht eingegangen sind.
Ja.
Ja, dann machen sie sich abreisebereit.
Weil Harry jetzt wohl doch mit
muss. Genau, Harry muss jetzt einfach mit hin. Und Jetzt müssen wir nochmal gerade eine zeitliche Einordnung machen, denn Vernon nimmt ihn nochmal beiseite und sagt, und nur ein Ding und du bleibst Weihnachten im Schrank. Mhm. In welchem Zeit, also weiß man, wann Dudley Geburtstag hat? Das muss ja
bestimmt
wenige Wochen vor Harrys Geburtstag sein.
Naja, aber er könnte halt auch einfach übertreiben und sagen, du bleibst jetzt bis Weihnachten.
Klar.
Obwohl aber, jetzt ist Januar. Ist
oder aber das so. Ding ist, diese ganze Szenerie, die danach passiert, von wegen Dudley, also diese Geschichte im, ne, da passiert, worauf wir später noch eingehen. Und dann kommen ja irgendwann auf jeden Fall die Briefe. Mhm. Und dann fahren die auf diese Insel. Und auf dieser Insel hat Harry Geburtstag. Das heißt, wenn man wüsste, wie viel Zeit dazwischen passiert ist, könnte man ungefähr abschätzen, sind wir jetzt im Oktober, also, sind wir jetzt im April?
Es müsste halt, ich würde es schätzen, gegen Ende des Jahres sein. Also ich würde sagen im Herbst, weil darauf das Jahr, er hat ja im Juni Geburtstag, Harry.
Hat er?
Ja, okay. 31. Juni.
Ja.
Januar, Februar, März. April, nee, Juli, 31. Die Juli.
Knöcheltaktik, ja.
Ja. Dementsprechend müsste es ja dann, weil er sagt, bis Weihnachten quasi. Mhm. Und ich erinnere mich auch, im Film haben sie halt auch Jacken an. Und es ist halt, es ist jetzt nicht super kalt. Also sie haben, ich würde sagen, Spätsommer bis Herbst.
Ja, könnte auf jeden Fall Sinn machen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir noch mehrere Ankündigungen bekommen. Werden wir einfach mal die Augen nach offen halten. Mhm. Und ja, dann kommt die Haargeschichte, dass Petunia immer so frustriert war mit seiner Haarsituation, dass sie ihm fast eine Glatze hat geschneiden lassen, bis auf so eine Strähne, die noch die Narbe verdeckt.
Super hässlich, oder?
Super hässlich. Ja. Also wirklich, das sieht ja schon wirklich nach ungewollten Haarausfall aus.
Ja, absolut.
Und das ist halt was, was ich mir auch überhaupt nicht vorstellen kann. Aber auch wieder bezeichnend, das Einzige, was wir eben rausgemacht haben, was das Einzige, was an Harry ausmacht, ist die Narbe. Und genau die wird natürlich
auch verdeckt. Genommen.
Also auch da wieder so ein bisschen metaphorisch.
Ist halt seine Identität auch in gewisser Weise.
Genau.
Ja.
Und neben dieser Haargeschichte noch eine zweite Geschichte, die dann auch seine übernatürliche Seite so ein bisschen mehr zeigt. Also gut, die Haargeschichte auch. Mhm. Aber dort, wo Petunia ihn in einen Pulli zwängen möchte, der dann später, nachdem diese ganze Session, wo sie ihn da reinquetschen möchte, dann nicht mehr größer als ein Babypuppenpulli ist.
Also quasi immer weiter geschrumpft.
Genau, wo ich dann auch irgendwann, also wo ich dann selbst an Petunias und Vernons Realitätswahrnehmung irgendwie zweifle, dass sie dann auch immer versuchen, sich das zurechtzuschieben. So von wegen, ach ja, der muss ja eingelaufen sein, wo die am Anfang von diesen, sagen wir mal, 20 Minuten, wo sie ihm das versucht, über den Kopf zu stülpen, dann noch einigermaßen normal groß war.
Ja.
Und
es passiert halt sehr viele merkwürdige Dinge um Harry.
Genau, und er ist auf dem Dach der Schulküche gelandet, weil er gejagt wurde von der Dudley Crew.
Ja, good old times.
Ja, schön, super.
Sind halt so die Beispiele, um halt nochmal zu verdeutlichen, was er für Kräfte hat und dass er halt gar nicht, also er kann sich das ja auch selber nicht erklären.
Ja.
Zu Recht. Also,
jeden Fall. Dann haben wir noch eine kurze Auflistung von Sachen, die Vernon, also wenn du noch irgendwas hast, schmeiß ruhig rein.
Genau.
Also auf jeden Fall, Vernon hat eine kleine Liste hier, die Sachen, die er nicht mag. Zum Beispiel die Leute im Büro, Harry, der Stadtrat, Harry, die Bank und Harry waren seine Lieblingsthemen. Und genau an dem Tag, wo sie auf dem Weg zum Zoo waren, waren es Motorradfahrer. Mhm. Denn die jungen Rowdies sind ja schon wieder richtig unpassend. Und da kommt Harry auf die dumme Idee, so im Nachhinein von seinem Traum zu erzählen, von dem fliegenden Motorrad. Wo dann auch nur ein kleiner Wutausfall kam, wo er einfach Vernon knallrot anläuft, einfach schreit, Motorräder fliegen nicht. Und alle anderen sich darauf einen bekichern.
Mhm.
Auf jeden Fall scheinen die nicht sehr offen zu sein, was die Träume und Gedanken von Harry angehen. Ne?
Naja, ich denke, sie wissen, worauf es hinausläuft, aber...
Die Frage ist nur, wissen die von dem Motorrad von der Nacht?
Keine Ahnung.
Also so dezent, wie es im Film dargestellt wird, wäre es durchaus möglich.
Ja.
Aber ich bezweifle es fast. Also von daher wahrscheinlich einfach nur eins, was sie abstempeln unter komische Dinge, die mit Harry passieren, beziehungsweise von Harry träumt.
Ja. Aber genau, dann kommen wir halt weiter dazu, dass er auch tatsächlich mal ein Eis bekommt, wenn Dudley und sein Freund einen riesen Eisbecher bekommen und er ein kleines Eis am Stiel. Aber da sieht man halt nochmal, dass er halt mit wenig zufrieden ist und halt auch einfach das nicht kennt, Sachen geschenkt zu bekommen und dass sich Leute um ihn kümmern. Das ist halt.
Aber der Grund ist auch interessant. Der einzige Grund, warum es so weit überhaupt gekommen ist, ist ja, weil die Verkäuferin quasi ihn direkt angesprochen haben und sich dann die Dursleys die Blöße geben wollen, dass sie ihn benachteiligten. Ja. Was ich auch schon einen interessanten Punkt finde.
Ja, es geht darum, was die Leute denken, ne?
Ja, natürlich.
Everything for the
people. For the picture. Genau.
Ja.
Und vorher, da bin ich noch ein bisschen durcheinander gekommen mit den Zeiten. Denn es steht hier im Anfang des Kapitels mit dem Eis, es war ein sehr sonniger Sonnenabend. Mhm. Ein Artikel später hieß es dann, es war Harrys bester Morgen seit langem. Und es wird ja auch...
Sonnenabend heißt einfach nur Sonntag.
Echt?
Ja.
Ist das so? Das
ist ein anderes Wort für Sonntag, ja.
Das ist echt, das ist zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht wusste. Weil ich hatte gedacht, okay, ist es jetzt schon Abend, wo sie das Eis essen? Und sie gehen quasi so als Rausschmeißer noch ins Reptilienladen. Und das war halt dann, aber Sonnenabend ist echt...
Also ich kenne das auch als Sonntag.
Ja gut, Sonntag macht ja Sinn, aber ich dachte halt, wo sagt man das denn mit dem Sonnenabend? Also,
ach, keine Ahnung. England oder so.
Okay.
Ich weiß
okay,
nicht.
Okay, never mind. Aber das ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass es auf jeden Fall den Tag gemeint ist. Und kann natürlich dann auch vielleicht ein Übersetzungsfehler oder sowas sein. Ja.
Aber Harry schnuppert da schon, dass das zu viel des Guten war.
Genau.
Und dass es ihm, dass er so viel Glück an einem Tag gar nicht haben kann.
Genau.
Und dann nimmt das Elend seinen Lauf, würde ich sagen.
Genau, dann haben wir nämlich die Szene im Reptilienhaus, die so eins zu eins eigentlich abläuft wie im Film.
Ja.
Mehr oder weniger. Das heißt, wir haben erst den nervigen Dudley, der mit großen Augen sich an die Scheibe quetscht und versucht, irgendwas aus dieser Schlange rauszukriegen, was Unterhaltung macht.
Mhm.
Und Vernon versucht dann auch so sein Bestes und klopft gegen die Scheibe, es passiert nichts. Wie langweilig, Dudley geht weg. Harry identifiziert sich mit der Schlange und kommuniziert so ein bisschen, beziehungsweise erstmal connected so ein bisschen mit ihr, so von wegen, immerhin hat er ja immer noch quasi seine Ruhe im Schrank, also natürlich dann die Parallele, ne, beide sind eingesperrt, können nicht machen, was sie wollen, aber zumindest ärgert ihn keiner oder gafft ihn an oder so oder sowas in der Art.
Ja, hier auch wieder Foreshadowing Nagini. Wo viele ja gesagt haben, ist es Nagini, aber es ist es nicht. Das sind zwei unterschiedliche Schlangenarten.
Genau.
Die eine ist, glaube ich, nur eine, was war das?
Das ist jetzt eine Boa-Konstriktor.
Genau, und Nagini ist eine, schlag mich tot, weiß ich nicht.
Ich kann es dir auch nicht sagen. Also Schlangentypen, also ich sag mal, das wäre auch echt, also wie hätte Nagini da hinkommen sollen? Also,
ja. Aber es wäre irgendwie schon krass, oder? Wenn Harry quasi der Grund gewesen wäre, warum Nagini zu Nagini wurde und... Also es wäre irgendwie schon crazy.
Ja, aber auch das wurde jetzt so ein bisschen totgeschrieben durch den neuesten Film, weil Nagini ja eine Person ist.
Spoiler.
Also.
Aber ja.
Wir gehen ja mit 100% Wissen an diese Sache.
Ja, genau. Das stimmt.
Aber das ist halt auch so ein Ding. Ich möchte da, glaube ich, gar nicht... Also das ist der Grund, vor dieser Offenbarung, dass Nagini tatsächlich ein Mensch ist in gewisser Weise. Oder es ist, sie ist tatsächlich ein Mensch. Ne? Ja. Es ist ein Animagus.
Mhm.
Aber unsterblich Animagus.
Weil naja, es
ja,
kommt drauf an, ich habe den Film auch gar nicht mehr so genau, weil ich fand ihn schlecht.
Aber der spielt doch, wann spielt der Film? Also Grindelwalds Geschichte. Das ist doch 40er Jahre?
Ja, irgendwie so um den Dreh, also, ich jetzt gesagt.
Ja, so ungefähr. Das heißt aber dann, wenn Nagini damals 20 Jahre ist, bis dann die Geschichten von den Büchern anfangen, die ja an den Anfang, Mitte der 90er spielen, müsste sie ja 50 sein.
Naja, wobei spielen sie in den 90ern?
Also habe ich jetzt einfach mal so angenommen. Also ich meine auch, das wäre so ein mehr oder weniger das Canon gewesen, auch wenn das natürlich anwendbar ist. Es ist egal, ob es in den 90ern, 80ern oder jetzt auch zu heutiger Zeit spielt, weil ja großartig Technik nicht, kein großes, also nicht groß was einbeziehen. Aber das Problem ist, je mehr du an diesem rundherum Material hast, da hast du ja auch diese komische Geschichte mit McGonagall, die ja dann auch irgendwie in dem Film vorkommt, in ihren 20ern, aber eigentlich schon vor 30 Jahren hätte geboren sein sollen und dann jetzt aber immer noch lebendig sein sollen, wo Harry Potter spielt.
Ja, das ist schwierig.
Und da hat halt einfach keiner nachgefragt. Das würde ich eigentlich sagen, vor diesem Film wäre ich voll offen für diese Theorie gewesen, dass Nagini tatsächlich da irgendwie ihn beschattet oder die erste Interaktion und vielleicht ihn sogar absichtlich in eine Situation bringt, aus der er sich vielleicht nicht mehr befreien kann, nämlich von diesem Ärger. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es eine Person sein soll und ich jetzt denke, okay, Nagini, die wird halt Menschengedanken haben und
naja,
die wird
sich jetzt nicht... Naja, vielleicht hat sie auch Hoxne, ne? Weiß, aber ich vermute es nicht.
Boah.
Ja, das ist halt so ein Ding, da kannst du dich jetzt tot analysieren, aber Ich glaube, es ist einfach ein Fehler.
Ich glaube, wir tun uns einen Gefallen damit, wenn wir einfach sagen, die Schlange war einfach eine Schlange.
Ja.
Und Harry hat er da schon sein erstes Puzzle gesprochen?
Ja. Was heißt Puzzle? Er hat nicht Puzzle gesprochen, aber er kann mit Schlangen reden. Auch auf Nicht-Puzzle anscheinend.
Aber das ist ja eigentlich das, was Puzzle ausmacht, oder?
Ja, natürlich. Aber er kann mit ihr reden, weil er halt ein Horcrux ist.
Ja.
Genau.
Okay.
Und mich verwundert eher, dass Harry da relativ entspannt an die Sache rangeht.
Ja, also ich meine, er ist ja auch
verrückt, oder?
Er ist ja auch nicht, er ist ja auch so komische Sachen auch nicht, gerade nicht gewöhnt. Also die passieren, also alle Sachen, die Aufzählung, die wir eben hatten mit den Haaren, mit den Pulli und so weiter, das passiert ja in direkter Gegenwart von ihm. Dementsprechend denkt er, also er ist ja noch 9, ne?
Ja.
Und dann denkt 10. er wahrscheinlich, 10 wird er oder was später?
11 wird er doch.
Okay, dann habe ich ja gerade Zahnräder gehabt. Okay, 10. Dann ist er momentan 10 und dann bist du, glaube ich, da ein bisschen offener, wenn die Schlange so ein bisschen witziger ist.
Ja.
Oder er kann ja seinen Augen auch so in gewisser Weise nicht trauen. So, ne? Also es ist ja halt schon, wo er dann auch erst überrascht dann auch ist.
Ja.
Ich
finde halt, also die Konversation ist exakt die gleiche wie, wie im Film. Also da hat sich nicht so wirklich was verändert. Genau. Ja, und dann ruft Harry auch schon genau wie im Film Dudley. Und
Dudley macht sich aufmerksam.
Oder
also Harry ruft nicht.
Stimmt,
Dudley.
Ja,
Dudley haut ihn so weg.
Genau, aber Dudley ruft seine Eltern und macht und guckt und will, dass sie möglichst viel macht, bis auf einmal das Fenster verschwindet.
Genau, und da haben wir auch unser titelgebendes Ereignis, wo dann die Glasscheibe einfach verschwindet. Aber anders wie im Film fällt Dudley nicht rein.
Genau, sondern, das hat mich auch gewundert.
Die springen auch einfach zurück und haben einfach nur einen Schock.
Ja.
Und der Zoodirektor später, also erstmal die Schlange entschwindet natürlich, die fliegt dann, oder fliegt, die gleitet dann aus dem Aquarium, aus dem Terrarium raus und sagt auch noch, Brasilien, ich komme. Tschüss, Amigo.
Ich hätte mich sehr gefreut, wäre das in den Film gekommen.
Ja, ohne Scheiß, aber
es ist wirklich gut.
Also vor allen Dingen dieses, also ich glaube, das ruiniert schon so ein bisschen den Gedanken, dass es dann Nagini sein soll.
Ja.
Also wenn die sagt so, howdy ho, dass sie da so einen flapsigen Spruch bringt, das ist schon echt irgendwie witzig.
Ja.
Ja, und dann, wie gesagt, der Zoodirektor kommt, entschuldigt sich. Die Schlange hat eigentlich nichts getan, hat trotzdem natürlich für riesen Aufsehen gesorgt. Und er bekommt wieder seinen Schrank quasi.
Vorher bekommt er noch einen kleinen Flashback von grünem Licht und dann tut auf einmal seine Narbe weh.
Stimmt.
Und er kriegt natürlich einen Höllenärger von Vernon und Petunia, dass das natürlich so nicht geht, weil es natürlich alles seine Schuld.
Auch ich finde den Wutanfall ja eigentlich ganz gut beschrieben, dass er einfach nur noch 4, 5 Begriffe rauskriegt.
Ja.
Geh, Schrank, bleib, kein Essen.
Ja.
Auch im Hörspiel, wer sich es angehört hat, kann ich nur empfehlen, sich die Szene nochmal nachzuhören, weil ich finde, Rufus Beck macht das richtig gut.
Ja.
Der dieses geknöllte Vernon-Stimme eigentlich super rüberbringt. Und das ist halt auch noch eine der witzigeren Szenen, die ich mir noch aus meiner Jugend erinnere, als ich damals das angehört habe. Und jetzt beim Durchlesen auch schon wieder dran denken musste und wieder ein bisschen kichern musste.
Ja.
Aber bringt halt auch natürlich den wütenden Harry, wütenden Vernon auch einfach super rüber.
Ja. Damit ist die Szene eigentlich erstmal beendet. Mhm. Wir kriegen aber noch so einen kleinen Flashback nochmal, dass er von einem unbekannten Verwandten träumt, der kommt und ihn mitnimmt.
Genau.
Und auch generell. Foreshadowing at its best.
Genau. Und halt vor allen Dingen auch frühere Ereignisse, wo sich komisch aussehende Leute, die wir auch schon in den ersten Kapiteln gesehen haben, also mit lustigen Hüten und so weiter, sich vor ihm verbeugt haben, ihm die Hände geschüttelt haben, ihn begrüßt haben. Und das ist natürlich alles so eine gewisse Sympathie zu einer Untergrundorganisation in gewisser Weise führt, wo wir natürlich wissen, dass es Zauberer sind.
Ja, also es wird irgendwie so ein bisschen vermutet, dass da noch eine Parallelwelt, sage ich jetzt einfach mal, existiert. Aber wir wissen immer noch nicht genau, was es damit auf sich hat. Und auch die Träume von Harry, die sind ja auch in den späteren Teilen, wenn Harry immer wieder diese Albträume hat von Voldemort und immer Voldemort so ein bisschen in seinen Kopf eindringt. Also es ist ja auch immer wiederkehrend, dass er da Probleme mit hat und dann auch mit Snape so ein bisschen übt, dass das nicht mehr passiert. Aber da fängt das halt schon an, dass er sich an Sachen erinnert, die er sich wünscht oder die passiert sind.
Genau. Und dann haben wir noch einen kleinen Absatz da, wo Harry dann einfach niemanden in der Schule hat. auch das natürlich und halt eigentlich nur gehänselt wird und Dudleys Bande da so das ganze Ding so irgendwie unter ihren Zwängen hat.
Ja.
Und auch das natürlich in gewisser Weise nochmal eine Verdeutlichung, um später den Kontrast klar zu machen, dass wenn Harry dann in der Schule ist, dann Freunde hat und zufrieden sein kann.
Also einfach das Gegenüberstellen der Welten, dass Harry in der Situation einfach eine richtig, richtig arme Socke ist.
Genau.
Aber
zu Recht. Also ihm geht's wirklich nicht gut.
Ja, also, aber da hoffen wir doch mal auf Besserungen.
Definitiv. Man könnte fast sagen, er bekommt bald Post, denn das nächste Kapitel heißt Briefe von niemanden. Und wenn ihr da euch schon mal vorbereiten wollt für die nächste Folge Radio Ravenclaw, würden wir euch empfehlen, da schon mal quasi
reinzuschauen.
Und dann bedanke ich mich für den Podcast. Bedanken wir uns. Und dann sehen wir uns
ja
beim nächsten Mal wieder.
Bis dann.
Haut rein. Ciao.
Tschüss.